Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wahrheit irgendwo hier drin, dem Podcast aus der Karl-Jaspers-Klinik in Oldenburg. Mein Name ist Emma. An meiner Seite habe ich Professor Dr. Dr. Hohlemann.
Hallo an euch.
Und er möchte sich bestimmt einmal kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist René Hohlemann und ich bin seit 2019 hier in Oldenburg. Vorher war ich 16 Jahre am Universitätsklinikum Bonn beschäftigt. Und wie gesagt, seit 2019 bin ich hier und Lehrstuhlinhaber für das Fach Psychiatrie und Psychotherapie. Und damit verbunden ist die Leitung der gleichnamigen Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und seit vergangenem Jahr bin ich auch ärztlicher Direktor der Karl-Jaspers-Klinik. Und ebenfalls seit einem Jahr bin ich im Dekanat der Universitätsmedizin Oldenburg zuständig für den Bereich strategische Entwicklung.
Bisher haben Sie Ihre Entscheidung, hierher gekommen zu sein, nicht bereut?
Nein, auf gar keinen Fall.
Sehr schön, das freut mich zu hören. Und Sie haben uns auch zwei Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht, wo ich jetzt gleich mal raten darf, was die Lüge sein könnte.
Nun, ich habe im vergangenen Jahr tatsächlich einen MBA-Abschluss gemacht in International Healthcare Management. Und im Zuge dieses Programms bin ich an verschiedene Orte gereist. Und zwar nach Indien, nach Singapur und in die USA.
Okay, das wurde jetzt erstmal so zur Kenntnis genommen.
Das sind die drei Orte und ich war nur an zwei dieser drei Orten.
Das ist jetzt interessant. Da hätte ich vielleicht nochmal mehr auf die Gesichtsausdrücke bei den verschiedenen Orten achten sollen. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass die USA die Lüge ist.
Nein, die USA ist richtig. Ich war in Johns Hopkins und falsch in dem Zusammenhang leider Indien. Wir wären super gerne hingefahren, aber es war nicht möglich, aufgrund der Restriktionen auch seitens der Unimedizin Oldenburg rauszureisen zu der Zeit. Insofern, es war noch mitten in der Pandemie, aber ich bin in Singapur gewesen und in den USA.
Das ist ja auch schon mal etwas, würde ich jetzt mal so sagen. Haben Sie da einen Lieblingsort? Was hat Ihnen besser gefallen oder können Sie das gar nicht so direkt
also,
sagen?
Also inhaltlich muss ich sagen, war Johns Hopkins der Hammer. Das war absolute Wucht. Also wir hatten eine ganz rührige Professorin, die uns wirklich das amerikanische Gesundheitssystem in einer Weise plastisch beigebracht hat, wie man es aus Büchern sich kaum aneignen kann. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, so ein bisschen, wie die Amerikaner ticken, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel sich so ein bisschen schwer zu tun mit der Einführung einer Krankenversorgung für alle. Ja, das ist einfach nicht in der DNA des Landes angelegt. Ja, das waren ja alles Leute, die aus Europa seinerzeit teilweise geflüchtet sind, weil sie verfolgt wurden, teilweise freiwillig übergesiedelt sind und dort was ganz Neues starten wollten. Und ich glaube, wenn man es aus dieser historischen Perspektive betrachtet, dann lernt man sehr viel über das Land und warum immer noch so viele Menschen dort keine Krankenversicherung haben. In Deutschland undenkbar.
Ja, auf jeden Fall. In Deutschland undenkbar. Und dort ist es aber kalte Realität, sage ich jetzt mal so.
Absolut, absolut. Und in Singapur hingegen lag der Schwerpunkt ganz woanders. Singapur ist Nachbar von China und ist ja ein ganz kleiner Stadtstaat. Und die sind gezwungen, unheimlich innovativ zu sein. Also schon Medizinstudierende entdecken da Fragestellungen, die sie nicht sofort beantworten können und gründen tatsächlich früh eine Firma, die dann das als Geschäftsmodell für sich entdeckt und versucht, irgendein Produkt zu entwickeln, zum Beispiel eine App oder irgendeine Prothese oder weiß der Kuckuck, um Menschen zu helfen. Und diese Innovationskraft, die in Singapur quasi schon von klein auf beginnt, ja, schon im Studium startet, die sucht auch ihresgleichen. Also habe ich nirgendwo sonst auf der Welt so in dieser Form gesehen.
Ja, interessant. Verschiedene Kulturen, verschiedene Lösungsansätze, verschiedene Ideen.
Ja,
das
definitiv.
Hört sich wirklich sehr spannend an. Vielleicht haben wir noch eine Expertenfolge, wo wir das dann nochmal genauer unter die Lupe nehmen können.
Sehr gerne, sehr gerne.
Aber wo wir jetzt gerade schon beim Thema waren, verschiedene Ansätze, verschiedene Kulturen. Wir wollen uns ja heute mit einem ganz genauen Therapieansatz für die Depression unterhalten. Und da wäre es für mich erstmal interessant, von Ihnen zu hören, was Menschen mit Depressionen von Menschen ohne Depressionen unterscheidet.
Also da könnte ich jetzt medizinisch drauf antworten, aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, und das habe ich, komme gerade aus dem Gespräch mit einer schwer depressiven Patientin, die schon viele Jahre chronisch depressiv ist, und dieser unglaubliche Verlust an Lebensqualität, ne? Dieses ständige im Tunnel sein, dieses nicht mehr aktiv am Leben teilhaben können. Das ist, glaube ich, das, was gerade Menschen mit schweren und chronischen Verläufen der Depression besonders belastet. Und was mich eigentlich von Beginn an, seit ich in der Psychiatrie vor über 20 Jahren gestartet bin, auch ein Stück weit belastet hat, ist eben, dass ich häufig solchen Patienten nicht gut helfen konnte, außer ihnen zuzuhören. Mhm. Aber in Ermangelung wirklich durchgreifender, wirklich wirksamer Behandlungsformen war da auch häufig Frustration bei mir als Behandler, nicht? Ja. Und ich habe mir geschworen, das möchte ich ändern. Und das ist auch ein bisschen zu meiner Agenda geworden für meine ärztliche Laufbahn. Denn also neue Therapieformen zu entwickeln und auch in den Krankenhäusern zu etablieren, das ist so eines der meiner Schwerpunkte, kann man sagen, den ich versuche hier umzusetzen.
Ja, Sie haben ja auch das Projekt Dreams, wovon ich schon gelesen habe. Und der Name hat mich erstmal total angesprochen. Und was dahinter steckt, werden wir gleich noch sehen. Also vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Teaser, um dran zu bleiben. Und was ich ganz eindrucksvoll fand, was Sie beschrieben haben, ist, dass diese Menschen nicht am Leben teilhaben können, nicht an den normalen Alltagsgegenständen teilnehmen können. Und dieses Nicht-Können fand ich sehr wichtig, das vielleicht an dieser Stelle nochmal zu betonen, weil diese Menschen sind nicht Menschen, die einfach keine Lust haben, sondern die Depression kommt ja auch von Deprimere, und das heißt ja Niederdrücken. Und diese Menschen werden durch diese Krankheit wieder wirklich niedergedrückt. Sehen Sie das auch so?
Absolut. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Stimmung oder den Antrieb, sondern kann eben sogar dazu führen, dass jemand an gar nichts mehr Freude empfindet. Ja. Ne? Und gerade bei den chronischen Verlaufsformen erleben wir gar nicht unbedingt, dass diese Menschen schwerer depressiv sind als andere. Aber diese lange, lange Depression, die über viele Jahre geht, die verändert auch ein bisschen die Persönlichkeit, die verändert, wie jemand durchs Leben geht, die verändert, wie jemand Partner führt. Und in vielen Fällen erleben wir eben, dass Partnerschaften teilweise gar nicht mehr möglich sind, dass Familien zerbrechen, dass der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Das ist für viele Menschen extrem quälend. Und natürlich haben diese Menschen auch ein hohes Risiko, sich irgendwann das Leben zu nehmen. Denn die fortbestehende Depression, die so viel Lebensfreude trübt, führt eben dazu, dass Menschen die Lust am Leben verlieren und irgendwann sagen, ich möchte auch keine Last mehr sein für alle anderen. Wir haben in Deutschland leider 10.000 Menschen, die sich jedes Jahr wegen einer Depression ungefähr das Leben nehmen. Und das ist eine hohe Zahl. Minütlich werden Suizidversuche in Deutschland ausgeübt. Das Ganze hat leider auch einen sehr ernsten Hintergrund.
Absolut. Und vielleicht wichtig an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass die Depression nicht nur eine sehr belastende Erkrankung ist, sondern auch wirklich eine Erkrankung ist, die lebensbedrohlich werden kann.
Absolut. Also durchaus vergleichbar mit den schweren kardiovaskulären Erkrankungen oder auch den onkologischen Erkrankungen. Und wenn wir uns die Zahl der verlorenen Lebensjahre wegen chronischer Erkrankungen anschauen, rangiert die Depression auch ganz weit oben. Deswegen hat die WHO auch vor einigen Jahren, 2017 war das, eine Anti-Stigma- und Awareness-Kampagne geschaltet weltweit, Depression Let's Talk. Und das fand ich ganz interessant, weil wirklich kulturell adaptierte Poster überall aufgehängt wurden, um über Depressionen zu sprechen, um das Thema aus der Schmuddelecke zu holen, wo es ja in vielen Ländern auch immer noch ist. In Deutschland glücklicherweise nicht mehr ganz so, weil auch viele Prominente an die Öffentlichkeit gegangen sind, um über die Depression zu sprechen. Aber in anderen Ländern ist das teilweise noch stark stigmatisiert. Und wenn wir uns mal den Zugang von Menschen mit Depressionen zum Gesundheitssystem anschauen, dann sehen wir für die Länder mit niedrigem Einkommen dass nur so knapp ein Drittel der Menschen Zugang haben. Und jetzt denkt man vielleicht, in Deutschland sind es 2/3, 80-90%. Nein.
Könnte man meinen.
Könnte man meinen, es sind auch nur knapp über die Hälfte.
Oh, ja. Wow. Ja. Das sind erschlagene Zahlen, finde ich.
Erschlagene Zahlen. Und das zeigt uns, dass unser Gesundheitssystem an vielen Stellen immer noch schwach aufgestellt ist. Auch wenn ich immer wieder lese, wir hätten ein tolles Gesundheitssystem, was ja sehr gut organisiert ist, muss man eben leider sagen, der Zugang vieler Menschen zu unserem Gesundheitssystem ist nach wie vor schwierig.
Auf jeden Fall. Und das sind auf jeden Fall Punkte, an denen man anknüpfen und an denen man weiter arbeiten sollte. Was ich auch sehr interessant fand, war die soziale Komponente, die Sie angesprochen haben bezüglich der Depression. Und da gibt es doch mit Sicherheit auch Unterschiede bei den Menschen mit Depression und ohne Depression.
Wir haben im Hinblick auf die sozialen Hintergründe eben schon auch festgestellt, dass im Grunde genommen Menschen, die ein niedrigeres Einkommen haben, häufig ja dann auch vielleicht in stressreicheren beruflichen Umgebungen leben müssen und ein hohes Risiko haben, auch depressiv zu erkranken. Bei gebildeteren Leuten mit höheren Einkommen ist der Beruf mitunter auch sehr stressreich, aber dort gibt es eben unter Umständen auch mehr Freiräume, um auf die eigene Work-Life-Balance zu achten, selbstachtsam mit sich umzugehen und auf diese Weise die eigene Resilienz zu erhöhen. Das gelingt in Familien, die wenig Einkommen zur Verfügung haben, wo viele soziale Belastungsfaktoren existieren, natürlich weniger.
Ja, absolut. Und das ist auf jeden Fall wichtig, auch im Hinterkopf zu behalten. Und auch, ich fand es so schön, was Sie gesagt haben mit der Freiheit im Beruf. Da hatte ich noch eine Vorlesung zu tatsächlich in der Uni, wo es auch verschiedene Faktoren gab, die auf den Beruf und auch auf die Zufriedenheit im Beruf einen Einfluss haben. Und da war natürlich einmal das Gehalt spielte eine Rolle, wie wird man entlohnt im Endeffekt. Aber diese Freiheiten im Job haben einen riesen Einfluss. Und das hätte ich persönlich vor dieser Vorlesung gar nicht so gedacht. Ja, also wie man merkt, sind es schon verschiedene Ebenen, auf denen die Depression einen Einfluss auf den Menschen haben kann. Aber auf der anderen Seite hat natürlich auch haben die Umstände des Menschen einen Einfluss auf die Depression.
Das ist richtig. Also wir sehen auf der einen Seite einen starken Einfluss durch zum Beispiel genetische Faktoren, ja, und zum anderen aber auch natürlich durch die äußeren Lebensbedingungen. Und wir gehen ja heute von dem sogenannten biopsychosozialen Modell aus. Ja. Und nach diesem Modell ist es ja so, dass zum Beispiel eine genetische Vulnerabilität zusammenkommt eben mit entsprechenden ungünstigen psychosozialen Faktoren. Also beispielsweise einen ungünstigen Kindheitsverlauf, ja, wo ich vielleicht körperlich misshandelt wurde oder sogar sexuell missbraucht. Und wenn solche Dinge zusammenkommen, dann kann daraus eben eine depressive Erkrankung erwachsen im Kindesalter oder eben auch später. Die Depression ist eigentlich eine Erkrankung, die sich in jedem Lebensalter manifestieren kann. Aber gerade ältere Menschen sind besonders belastet und wir gehen heute davon aus, dass etwa 50% der Menschen, die zum Beispiel in Seniorenheimen, Pflegeeinrichtungen und dergleichen wohnen, von Depressionen betroffen sind.
Okay, sehr interessant, vor allem wenn man dieses Altersspektrum vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, weil diese Menschen ja auch häufig vielleicht weniger präsent in der Gesellschaft sind.
Absolut. Und man muss sich eben klar machen, und das hat leider auch in die diagnostischen Kriterien für die Depression noch nicht so richtig Einfluss gefunden, dass die Depression sehr häufig auch einhergeht, möglicherweise auch verursacht wird, mit sozialer Vereinzelung. Ja? Man kann nicht so genau sagen, ob sie Folge der Depression ist oder auch Voraussetzung für die Entstehung einer Depression. Also man hat dort ein bisschen das Henne-Ei-Problem, aber generell würde ich schon sagen, soziale Vereinzelung, Einsamkeit, das ist ein ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit Depression. Und wenn man sich die weltweit häufigsten Symptome für Depression anschaut, dann sieht man auf Platz 2 die Einsamkeit.
Okay, wow.
Und wenn wir jetzt Patienten hier befragen nach ihren Symptomen, dann wird sehr häufig die Frage nach Einsamkeit gar nicht so richtig gestellt. Ne? Ja. Es wird indirekt gestellt und manchmal kommt man drauf, aber es wird nicht explizit danach gefragt. Und da bin ich der Meinung, das sollte sich zukünftig ändern.
Also hier auch nochmal der Hinweis, vor der Einsamkeit nicht die Augen zu verschließen, sondern da auch ja, sensibel für zu sein.
Und das Tragische ist eben, dass Menschen sich einsam fühlen, obwohl sie ein intaktes, sage ich jetzt mal, funktionelles soziales Netz haben. Also jemand kann sogar in einer Partnerschaft sein und sich einsam fühlen. Ne? Menschen können auch in einer Partnerschaft sich so sehr voneinander entfremden, dass sie beginnen, sich einsam zu fühlen und eine Depression zu entwickeln.
Also praktisch Einsamkeit, ohne wirklich alleine zu sein. Und das ist ein Faktor, den ich super interessant finde. Auf der anderen Seite haben Sie vorhin auch schon die neurobiologischen Faktoren angesprochen. Können Sie da eventuell noch etwas tiefer drauf eingehen?
Also wir wissen, dass es verschiedene Mechanismen gibt, die zur Depression führen. Und man hat eben auch versucht, gerade eben natürlich auch um Medikamente zu entwickeln, entsprechende Tiermodelle beispielsweise zu kreieren, anhand derer neue Wirkstoffe dann auch getestet werden können auf ihre antidepressiven Eigenschaften. Und diese Tiermodelle benutze ich auch gerne als Beispiele im Unterricht, weil sie so schön plastisch sind.
Ja.
Also zum Beispiel gibt es das Modell der Learned Helplessness. Ne? Am Nagetier wird das dadurch realisiert, dass das Tierchen ständig Elektroschocks bekommt im Käfig und diesen quasi nicht entfliehen kann. Ne? Ja. Auf den Menschen übertragen heißt das, der Mensch befindet sich in einer Situation, aus der er kein Entrinnen, keinen Ausweg weiß und gleichzeitig aber hochbelastet ist. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor, der zur Entstehung der Depression führt. Das ist das berühmte Modell der erlernten Hilflosigkeit nach Seligman und sicherlich so eines der Beispiele, die wir auch im Berufsleben häufig antreffen. Ne? Menschen befinden sich in einer beruflichen Falle, in einer ausweglosen Situation. So kommt es Ihnen jedenfalls vor. Und es gibt kein Entrinnen und sie werden immer kränker. Also das ist ein Modell. Es gibt andere Modelle, die sich auch auf soziale Faktoren beziehen, zum Beispiel das Modell des sogenannten Social Defeat Stress. Ein Beispiel, wo man Tiere, die unterschiedlich in der Hierarchie sind, zusammenbringt und wo das eine Tierchen ständig sozusagen dem anderen unterliegt. Und das sind Dinge, die wir auch auf das heutige Leben ganz gut übertragen können, Mobbing-Situationen, alle Formen von Übergriffen im sozialen Bereich fallen darunter. Ja. Also auch dafür sind Menschen sehr anfällig. Lange Zeit war ja darüber hinaus noch zum Beispiel die Serotonin-Hypothese oder die Monoamin-Hypothese bei der Depression ein wichtiges Thema. Und da zeigt jetzt eigentlich die jüngste meta-analytische Literatur, dass die frühen Befunde eigentlich heute keinen Bestand haben. Also da müssen wir ein bisschen Abstand nehmen, fürchte ich. Das sollte man aber dann wiederum nicht dazu nutzen, davon auszugehen, dass unsere Medikamente nicht effektiv sind. Das Absolut. Ist ja die Sorge, die sich dann häufig damit verbindet, wenn so eine Hypothese anhand der heutigen Daten nicht mehr wirklich standhalten kann. Aber wir gehen heute tatsächlich von ganz anderen Mechanismen aus, von molekularen Schaltern, die beteiligt sind am Umschlagen sozusagen von depressiver Stimmung in die Euthymie, also in die Wiederherstellung der normalen Stimmung. Und wir gehen heute davon aus, dass je näher eine Behandlung an einem solchen molekularen Schalter ansetzt, desto schneller können wir die Depression besiegen. Und bei den im gebräuchlichen, im klinischen Gebrauch befindlichen Medikamenten sehen wir, dass die relativ weit entfernt sind von diesen molekularen Schaltern. Und das erklärt die relativ lange Latenz von 3-4 Wochen, bis diese Medikamente wirken. Während wir heute auch neuere Wirkstoffe zur Verfügung haben, die schon nach wenigen Tagen einen Menschen aus seiner oder aus ihrer Depression befreien können.
Aber generell auch nochmal zu diesen molekularen Schaltern. Also heute sind die Medikamente praktisch noch relativ weit von diesen Schaltern entfernt. Und es wird daran gearbeitet, die Ansätze der Medikamente an diese Schalter anzunähern.
Wir gehen heute davon aus, dass es sich bei der Depression um eine, auf Netzwerkebene gesprochen, um eine Netzwerkstörung handelt. Unser Gehirn besteht aus funktionalen Netzwerken, die miteinander interagieren und kommunizieren. Und diese Netzwerke geraten bei der Depression in einer Weise durcheinander, dass eben es zu einer bleibenden Einschränkung der Stimmung führt. Besonders betroffen sind Netzwerke, die zum Beispiel den präfrontalen Kortex beinhalten. Und auf der molekularen Ebene können wir eben feststellen, dass insbesondere molekulare Schalter die Wachstumsfaktoren steuern bzw. durch Wachstumsfaktoren auch beeinflusst werden. Das ist eine wechselseitige Beeinflussung, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt. Denn wir sehen zum Beispiel bei einer lange bestehenden Depressionen aufgrund des Einflusses auch von Stresshormonen, dass eben es zu zum Beispiel einer Volumenabnahme kommt. Ja, Hippocampus, ein Beispielregion, die unter dem Einfluss von Stresshormonen ihrem Volumen abnimmt. Und wenn eine Depression gut behandelt ist, dann hat sich das ursprüngliche Volumen wiederhergestellt. Also glücklicherweise, und das ist eine wichtige Nachricht, sind die neurologischen Folgen der Depression weitgehend reversibel, soweit man das jetzt sagen kann.
Ja.
Und wahrscheinlich verursacht durch den schädlichen Einfluss von Stresshormonen auf das Gehirn. Und deswegen sprechen wir im Zusammenhang mit Depressionen, aber auch zum Beispiel bei Angststörungen, von sogenannten stressevozierten oder stressinduzierten Erkrankungen. Also der Stress, den wir ja auch in den Tiermodellen modellieren, die ich gerade vorgestellt habe, der ist toxisch für unser Gehirn. Und abhängig von der Resilienz, die wir haben, können wir solchen Stress mehr oder weniger lange aushalten. Das ist durchaus unterschiedlich von Mensch zu Mensch und der eine oder die andere erkrankt früher oder später. Das hängt eben von der individuellen Resilienz ab und dann kommt es eben leider dann zur Ausbildung der Depression.
Also es ist praktisch so, dass die dass entweder die Depression selber dann dazu führen kann, dass so eine Volumenabnahme zum Beispiel passieren kann durch die Stresshormone. Kann es denn auch sein, dass im Voraus die Stresshormone eine Depression verursachen, dadurch, dass sie schon vorher zu einer Volumenabnahme führen? Oder ist das bisher noch nicht bekannt, inwiefern da Henne oder Ei was ist?
Nein, wir gehen davon aus, dass in der Tat ein Organismus über längere Zeit ein hohes Maß an toxischem Stress erlebt und diese Stressexposition, die dann auch zu erhöhten Cortisolspiegeln führt oder Corticosteronspiegeln am Tiermodell, das führt dann letztlich zu dieser Volumenabnahme und dann leitet man eine Therapie ein. Das kann eine Psychotherapie sein, das kann eine medikamentöse Therapie sein oder auch ein Hirnstimulationsverfahren und dann sehen wir eben, dass mit der Zeit der Einfluss von Stress abnimmt und diese Hirnstrukturen, die vorher durch eine Atrophie gekennzeichnet waren, sich wiederherstellen.
Und das ist ja wirklich wichtig zu wissen, dass man durch Psychotherapie, durch medikamentöse Therapie oder durch die soeben genannte Hirnstimulation diese Prozesse nachhaltig beeinflussen und umkehren kann. Das ist ja auch vielleicht sehr wichtig, um PatientInnen nochmal zu motivieren. Es macht wirklich Sinn, in dem Sinne therapeutische Maßnahmen zu ergreifen, denn es ist nicht nur was, wo man an Denkmustern arbeitet oder an anderen Dingen, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind, sondern man arbeitet im Endeffekt auch an biologischem Material, und zwar an unserem Gehirn.
Also man könnte meinen, dass die Volumenabnahme oder auch der erhöhte Cortisolspiegel als diagnostische Kriterien für die Depression herangezogen werden könnten. Aber leider zeigt eben die Biomarkerforschung, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir diese Veränderungen, diese Auffälligkeiten nur sehen, wenn wir größere Patientinnenkollektive untersuchen.
Ah, okay, interessant. Ja, auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten auch noch, um diagnostisch irgendwie noch weitergehende Mittel irgendwie zu erforschen. und dann vielleicht auch in die Realität in Zukunft umsetzen zu können.
Auf jeden Fall, und das ist auch ein Thema bei uns in der Forschung beispielsweise, wo wir versuchen, zum Beispiel mit Verfahren der künstlichen Intelligenz auch Arzt-Patienten-Gespräche beispielsweise aufzuzeichnen, therapeutische Gespräche, wo wir dann versuchen, die Elemente eines Gespräches zu identifizieren, die dann tatsächlich auch zum Beispiel zu einer Symptomverbesserung führen. Okay. Und dann diese Dinge dann auch gezielt zukünftig für die Entwicklung noch besserer, noch wirksamerer und vor allen Dingen noch schnellerer Therapien zu nutzen. Denn wir haben ja heute vor allen Dingen das Problem, dass Therapien, gerade Psychotherapien, verhältnismäßig lange brauchen, bis sie einer Patientin oder Patienten helfen, teilweise mehrere Monate. Und so lange können wir ja oft nicht warten. Wir haben das Problem.
Stichwort lebensbedrohliche Krankheit.
Exakt. Ne? Wir haben das Problem, dass Menschen als Notfall sich vorstellen und eigentlich innerhalb weniger Tage substanzielle Hilfe brauchen, um aus der suizidalen Depression herauszukommen. Und wir brauchen also vermehrt schnell wirksame Therapien.
Ja, und ich habe jetzt ja gerade mein Auslandssemester in den Niederlanden gemacht. Die haben da auch noch ein paar andere Sachen, die die dort machen, die wir hier so noch nicht umsetzen. Da spielt vor allem auch die Behandlung mit Ketamin eine Rolle bei der akuten Suizidalität. Aber das soll jetzt gar nicht so ganz so tief thematisiert werden. Aber apropos Therapie, wie sieht es denn hier so aus? Sie haben gerade schon angesprochen, medikamentöse Therapie, Psychotherapie und Hirnstimulation. Können Sie uns dazu eventuell noch näher etwas sagen?
Wir haben natürlich ein ganzes Arsenal von Medikamenten gegen Depressionen zur Verfügung, die im klinischen Einsatz sich befinden. Und glücklicherweise setzen wir einige Medikamente auch schon recht differenziert ein.
Okay.
Früher galt so ein bisschen die Devise, es ist eigentlich egal, welches Medikament eingesetzt wird, wirksam und besser als Placebo sind sie alle.
Und, das ist schon mal sehr gut.
Ja, ich muss sozusagen nur eines aus dem Baukasten nehmen, um eine Besserung der Depression zu erreichen. Heute wissen wir, dass die Medikamente recht unterschiedliche Nebenwirkungsprofile haben und von daher von den Patientinnen auch unterschiedlich akzeptiert werden. Es gibt Medikamente, die zum Beispiel eine starke Gewichtsveränderung durch eine Appetitsteigerung herbeiführen und davor schrecken doch viele zurück. Andererseits gibt es Medikamente, die über ähnliche Mechanismen den Schlaf fördern, was für jemanden, der aufgrund der Depression an Schlaflosigkeit leidet, extrem hilfreich sein kann, gerade weil sich dieses Symptom meistens sehr früh in der Behandlung korrigieren lässt. Ne? Also wir sind da auf dem Weg, eine immer differenziertere und man sagt eben dann eben auch personalisierte Behandlung zu entwickeln, die sich eben orientiert an den individuellen Bedürfnissen und Symptomen des Patienten und versucht, eine auf sie oder ihn maßgeschneiderte Therapie eben voranzubringen. Das ist die Idee der personalisierten Medizin in dem Zusammenhang. Aber wir sind bei den Medikamenten da noch nicht so ganz weit. Und das liegt eben auch daran, dass Medikamente immer so ein bisschen von der Industrie entwickelt worden sind mit der Idee, einen Blockbuster auf den Markt zu bringen.
Ja.
Also ein Medikament, mit dem sich also sehr hohe Umsätze und Renditen erzielen lassen. Und diese Medikamente wurden so ein bisschen entwickelt nach dem sogenannten One-Size-Fits-All-Prinzip.
Ja.
Ne? Also jeder Mensch bekommt die gleiche medikamentöse Dosis eines Präparates und dann hofft man, dass man damit zum Zuge kommt. Und wir wissen heute, dass dieses Prinzip veraltet ist. Die Medikamente brauchen auch zu lange, um zu wirken, weil sie eben von den entsprechenden molekularen Schaltern recht weit entfernt sind, gerade wenn es sich um Präparate handelt, die so im monoaminergen Bereich arbeiten. Wir haben demgegenüber, Sie hatten es ja auch schon kurz angesprochen, jetzt Neuentwicklungen, insbesondere eben das Ketamin bzw. das Esketamin. Das nasale Esketamin wenden wir auch jetzt seit einem Jahr bei uns in der Klinik an.
Ah, sehr gut, und dann nicht nur in den Niederlanden.
Genau, und auch mit einem durchaus großen Erfolg. Also tatsächlich so eines der schnellst wirksamen Medikamente am Markt. und ist eben in der Lage, innerhalb von wenigen Tagen jemanden wirklich aus der tiefsten Depression zu holen. Ja.
Stimmt es, dass dann bei den Ketaminen es vor allem eine Rolle spielt, dass den Menschen mal wieder gezeigt wird, was glücklich sein bedeutet oder was positive Gefühle sind und Emotionen?
Also leider ist es eben so, dass jemand, der schwer an Depressionen erkrankt ist, auch vielleicht dann einen Suizidversuch gemacht hat, ja, sich eben in so einer Art Tunnel befunden hat, wo eigentlich wenig äußere Stimuli, wenig äußere Impulse noch durchgedrungen sind. Man war im Tunnel, man hat nur noch sozusagen diese negative Stimmung gehabt, die einen unendlich lähmt und die dazu führt, dass man also sich über nichts mehr freuen kann. Ja? Menschen, die also kaum noch Möglichkeiten haben, sich zu aktivieren, aufzustehen und so weiter, die sind gar nicht so sehr von dem Suizidrisiko betroffen. Es sind vor allen Dingen die Menschen, die dann doch noch irgendwie Impulse von Energie verspüren und die das dann nutzen, um sich das Leben zu nehmen. Und ja, das sind also Menschen, die eben leider, das war eben auch, muss man ein bisschen sagen, die Geschichte der frühen Antidepressiva, da war es eben leider oft so, die Patienten wurden behandelt mit diesen Antidepressiva und haben dann kaum, dass die Energie ein bisschen zurückgekehrt war, die Stimmung war allerdings noch nicht da, haben sie sich dann mit diesen Medikamenten das Leben genommen. Das ist der Grund, warum die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und abgeleitete Präparate heute vornehmlich in der Klinik eingesetzt werden, weil das Suizidrisiko, was von diesen Präparaten ausgeht, etwas geringer ist.
Okay, sehr gut zu wissen bei der Medikamentenauswahl und generell auch, was ich sehr gut fand, war dieses Prinzip, was ja schon zu einer individualisierteren Therapie führt, mit dem Nebenwirkungseffekt. Also, dass man da so ein bisschen in den Baukasten schaut, okay, was für einen Patienten, was für eine Patientin habe ich vor mir sitzen und inwiefern könnten diese Menschen von Nebenwirkungen profitieren, wie mit der Schlaflosigkeit. Auf der anderen Seite, worauf sollte ich achten, welche Nebenwirkungen auf keinen Fall eintreten sollten, damit diese Person möglichst dieses Medikament auch nehmen.
Genau, ne? Also hier empfiehlt sich ein differenziertes Vorgehen anhand der Symptomatik der Patientinnen. Und dieses Vorgehen kann im Akutstadium der Erkrankung auch nochmal ein ganz anderes sein als in weiteren Stadien der Erkrankung. Also nach dem Akutstadium müssen wir dann häufig uns Gedanken machen, zum Beispiel um eine Erhaltungstherapie. Ja. Und wenn schon häufiger depressive Episoden da waren, was ja in der Mehrzahl der Patientinnen der Fall ist, die wir hier sehen, da müssen wir uns auch Gedanken machen bezüglich einer Rezidivprophylaxe. Das heißt, wir haben drei verschiedene Erkrankungsstadien und müssen eben in diesen Erkrankungsstadien auch unterschiedliche Register ziehen, um den Patientinnen zu helfen. Und am Anfang brauchen wir beispielsweise eine basale Form von medikamentöser Therapie, die dann dazu führt, dass Patientin, Patient eine gewisse Besserung erlebt und dann auch mit dieser Besserung besser an der Psychotherapie teilnehmen kann.
Nicht? Auf jeden Fall, dass sich das auch gegenseitig bedingt. Also wir haben nicht nur die medikamentöse Therapie alleine, sondern auch eine Psychotherapie, die durch die medikamentöse Therapie erleichtert werden kann. Denn wir haben ja über die Antriebslosigkeit gesprochen und wenn das Ganze ein bisschen weniger werden kann, ist dann eventuell eine Psychotherapie eher möglich, weil diese ja auch sehr anstrengend sein kann.
Genau, also die Patientin, mit der ich vorhin gesprochen habe, die hat mir noch mal berichtet, sie hat jetzt das nasale Esketamin erhalten und in diesen luziden Phasen, wenn sozusagen die Dunkelheit der Depression aufbricht und sie wieder sich spürt und ihre Gefühle auch spürt und auch vielleicht wieder was Positives empfinden kann.
Wenn praktisch Licht durch diesen Tunnel mal durchkommt.
Exakt, genau. Das ist sozusagen das, was das nasale Esketamin macht. Es reißt diesen Tunnel ein, zumindest für eine gewisse Zeit. Und es ist sehr klug, dann in diesen luziden Fenstern, sage ich jetzt mal, dann auch eine Psychotherapiesitzung zu machen. Und das erleben die Patienten natürlich dann trotzdem als sehr anstrengend. Ne? Also das sind sie auch gar nicht gewohnt, sich dann wieder auch psychotherapeutisch in dieser Weise zu betätigen. Und das ist anstrengend und Psychotherapie ist richtig Arbeit. Ja?
Auf jeden Fall. Das sollte man nicht unterschätzen. Psychotherapie ist nicht hinsetzen und reden, sondern Psychotherapie ist, sich mit tiefen Dingen auseinanderzusetzen, aktiv auseinanderzusetzen. Es ist kein passives Geschehen, sondern es ist wirklich aktives Tun.
Und aus dem, was ich gerade gesagt habe, erklingt auch so ein bisschen, dass wir eben die verschiedenen Phasen sinnvoll miteinander kombinieren müssen.
Auf jeden Fall. Ja. Man muss da den Zeitpunkt sehen und die Möglichkeiten, die für einen entsprechenden Zeitpunkt sinnvoll erscheinen. Und wir haben jetzt ja gerade über medikamentöse und Psychotherapie geredet. Und es gibt aber ja auch noch die zu Beginn erwähnte Hirnstimulation. Und das ist ja auch das, was Sie in diesem Projekt Dreams noch näher betrachten. Und mich würde interessieren, wie Sie erstmal diese personalisierte Hirnstimulation im Kontext der Depression definieren. Wie kann man das erstmal vielleicht knackig auf den Punkt bringen? Ich weiß, das ist wahrscheinlich sehr schwer.
Nein, man muss eben sagen, dass als ich gestartet bin in die Psychiatrie, da gab es natürlich Pharmakotherapie und Psychotherapie und dann als Hirnstimulationsverfahren noch die EKT.
Ja. Ja,
das war sozusagen das existierende Behandlungsparadigma und aus diesen drei Bausteinen konnte man sich dann bedienen, um eine Depression zu behandeln.
Und an dieser Stelle vielleicht nochmal EKT für alle ZuhörerInnen, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist. Das ist die Konvulsive Therapie, schwieriges Wort.
Elektrokonvulsionstherapie,
genau.
Völlig richtig, genau.
Ja. Und früher hat man es, glaube ich, als Elektrokrampftherapie bezeichnet.
Ja, genau. Und die EKT ist eben eine Behandlung, die eine Kurznarkose benötigt und bedingt dadurch, dass eben ein Krampfanfall hier herbeigeführt wird durch diese Behandlung. Der Patient kriegt natürlich nichts davon mit, weil in Narkose werden aber doch kognitive Prozesse, also zum Beispiel Gedächtnisprozesse im Hippocampus, irritiert, was dann eben dazu führt, dass doch viele Patienten, wenn sie dann raus sind aus der Kurznarkose, dann doch beklagen, dass sie über die Behandlung hinweg gewisse kognitive Defizite haben. Die sind glücklicherweise reversibel, aber das belastet viele Patienten, zumal die, die ohnehin wegen ihrer Depression auch kognitive Verschlechterung an sich bemerkt haben. Und es gibt nicht wenige Patienten, gerade höheren Lebensalters, die mir gesagt haben, Mensch, also ich befürchte eigentlich, dement zu werden.
Okay.
Ja, und in der Tat ist es leider so, dass gerade im höheren Lebensalter die Depression einer Demenz vorausgehen kann.
Okay.
Ja, insofern ist die Sorge nicht ganz unberechtigt. Aber zumindest in dem Fall kann ich Entwarnung geben, die Patientin hatte eine Depression.
Okay,
und
keine Demenz.
In dem Falle keine beginnende Demenzerkrankung. Aber nichtsdestotrotz, es gibt diese Bezüge und leider ist es eben auch so, dass Menschen, die über längere Zeit an unipolarer Depression oder auch an bipolaren Erkrankungen gelitten haben, ein höheres Demenzrisiko aufweisen. Also man muss das leider immer ein bisschen mit betrachten und im Hintergrund wissen.
Und da ist es ja fantastisch, dass die transkranielle Magnetstimulation eine solche Narkose nicht benötigt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das ist vollkommen richtig. Und das war eben, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die TMS entwickelt wurde. Ich habe Ihnen ja anfänglich erzählt, dass ich 16 Jahre am Uniklinikum Bonn war. Und am Uniklinikum Bonn haben natürlich Vorgänger von mir damals tatsächlich die erste TMS-Behandlung bei Depressionen durchgeführt.
Oh, sehr interessant.
An zwei Patienten, genau. Das war weltweit Pionierleistung. Es waren zwei Patienten, die eigentlich vorgesehen waren für die EKT-Behandlung.
Okay.
Und die haben dann TMS bekommen. Man sah eine Besserung der Depression und war ein bisschen überrascht.
Okay.
Man hatte gar nicht damit gerechnet, dass der Effekt so stark sein würde. Aber wie immer in der Medizin, am Anfang werden immer bei neuen Therapien sehr große Effekte in unkontrollierten Studien beobachtet. Und es entsteht, sage ich jetzt mal, ein Hype. Ja?
Ja.
Und wenn dann weitere Studien gemacht werden, vor allen Dingen dann kontrollierte Studien, placebo-kontrollierte Studien, dann sieht man eben, dass sich der Hype meistens nicht so ganz aufrechterhalten lässt. lässt. Ja. Im Fall der TMS hat das dann leider dazu geführt, dass viele Behandlerinnen und Behandler gesagt haben, die so vor 10, 15 Jahren TMS in den Krankenhäusern gemacht haben, das ist eine gute Behandlung, aber bei weitem nicht so wirksam wie die EKT. Und deswegen wurde und wird nach wie vor in vielen Kliniken die EKT angeboten und nicht die TMS. Aber die Technologie hat natürlich ein unglaubliches Potenzial und glücklicherweise gibt es eben Menschen, die sich trotz dieser etwas ernüchternden Bilanz nicht haben abschrecken lassen, ja, und weiter zur TMS geforscht haben. Und auch wir gehörten dazu. Ich habe in Bonn seinerzeit das Verfahren eingeführt und wir haben uns gesagt, Mensch, wir müssen an den Parametern drehen, wir müssen die Therapie effektiver machen. Wie kann uns das gelingen? Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, wir müssen die Patienten häufiger stimulieren.
Okay.
Und wir müssen den Zielpunkt genauer bestimmen. Tatsächlich ist es so, dass in den Anfangstagen der transkraniellen Magnetstimulation man relativ ungenau, relativ unpräzise stimuliert hat.
Ja.
Und heute verwendet man sehr ausgeklügelte Hirnstimulations- und Neuronavigationsverfahren in Kombination miteinander, um dieses Problems Herr zu werden. Und wenn man all diese neuen Protokolle, die jetzt auf den Markt gekommen sind, sich anschaut, dann ist ihnen eines gemeinsam, sie sind deutlich effektiver als das, was wir vor 10, 15 Jahren in den Kliniken gesehen haben. Wir können heute, denke ich, 70-80% der Menschen mit Depression durch TMS helfen, wenn wir diese neuen Protokolle anwenden.
Vielversprechende Zahlen auf jeden Fall. Und eventuell mögen Sie auch einmal erklären, was macht diese Therapie mit den Menschen mit Depressionen?
Ich hatte ja die EKT erwähnt. Bei der EKT ist es so, dass ein Krampfanfall ausgelöst wird und über bislang nicht im Einzelnen verstandene Mechanismen, es gibt aber verschiedene Hypothesen, kommt es dann dazu, dass eben plastische Prozesse im Gehirn angestoßen werden. Das macht auch die TMS. Sie ist allerdings sanfter. Ja, okay. Und die Spule wird in der Nähe der Schädeldecke angesetzt und sendet einen magnetischen Impuls durch die Schädeldecke in das darunterliegende obere Hirngewebe. Und das sind so 1-2 Zentimeter, wo dieser magnetische Impuls dann umgewandelt wird in einen kleinen Strom. Und der Unterschied eben zur EKT ist, dass das keine unangenehme Prozedur ist. Es wird auch kein Krampfanfall ausgelöst. Von daher gibt es gar keine Notwendigkeit, den Patienten hier zu anästhesieren oder zu narkotisieren. Es tut nicht weh und es gibt auch nur selten Kopfschmerzen als mögliche Nebenwirkung. Und deswegen kann ich auf diese Weise das Gehirn relativ ungefährlich stimulieren. Und seit einigen Jahren, seitdem die funktionellen Magnetresonanzuntersuchungen des Gehirns aufgekommen sind, wissen wir eben, dass der Stimulus, der durch die TMS in diese oberen Gehirnschichten abgegeben wird, dass dieser Stimulus sich in die Tiefe ausbreitet.
Okay.
Und zwar entlang des funktionellen Konnektoms des Gehirns.
Können Sie das nochmal kurz erklären?
Ich hatte ja schon gesagt, dass unser Gehirn aus Netzwerken besteht. Und entlang dieser Netzwerkverbindungen können sich die TMS-Impulse in die Tiefe des Gehirns fortsetzen. Also keineswegs ist es so, dass die TMS nur ein bisschen die Oberfläche des Gehirns kitzelt, ja, sondern sie stimuliert tatsächlich auch in der Tiefe, zum Beispiel das Belohnungszentrum, also Nucleus Accumbens, oder auch den Hippocampus, von dem wir ja schon wissen, dass er bei der Depression eine wichtige Rolle spielt. Und wenn diese Regionen stimuliert werden, dann kommt es dort eben zu plastischen Prozessen, die dergestalt sind, dass die molekularen Schalter angestoßen werden, die eben notwendig sind, um die Depression zu beseitigen.
Also sind wir hier praktisch ganz nah an den Schaltern, die bei der Depression eine große Rolle spielen und im Endeffekt auch bezüglich der Neuroplastizität, das ist ja auch etwas, was bei der Depression maßgeblich beeinflusst ist im negativen Sinne und dementsprechend ja sehr gut, dass wir mit dieser Technologie daran genau ansetzen können.
Wir haben mit den neuen Protokollen tatsächlich die Möglichkeit, zum Beispiel 10-mal am Tag die TMS zu wiederholen, zum Glück immer nur für ganz wenige Minuten. Also ist trotzdem natürlich eine belastende Prozedur für die Patienten. Aber nichtsdestotrotz, man muss sich das vergegenwärtigen. Wir stimulieren 10-mal am Tag und sagen wir mal über 5-6 Tage. Und die Studien, die jetzt zum Beispiel in den USA publiziert wurden, zeigen, dass die Patienten dann komplett remittiert sind. Also okay. Die Depression ist weg. Und das gilt für 80-90% der Patienten. Nach 4 Wochen ist die Zahl dann ein bisschen niedriger, aber immer noch sehr hoch.
Okay.
Und ich kenne keine andere Therapie, die innerhalb einer Woche so effektiv ist.
Und Sie haben ja gerade auch davon gesprochen, wie oft eine solche Therapie stattfindet und in welchen Intervallen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt eine Patientin wäre, die eine in dem Sinne therapieresistente Depression hat, schon vieles ausprobiert hat und ich komme zu Ihnen und möchte diese transkranielle Magnetstimulation, die sich ja sehr vielversprechend auch anhört und die Ergebnisse sind ja auch dementsprechend. Was würden Sie mir sagen oder wie würde das Ganze ablaufen?
Nun, zunächst mal würden wir besprechen, dass diese Depression tatsächlich bisher auf psychotherapeutische oder auch medikamentöse Behandlungsversuche nicht ausreichend angesprochen hat.
Als Voraussetzung.
Manchmal ist es ja so, dass vielleicht eine Psychotherapie nicht durchgehalten wurde oder ein Medikament nicht hochdosiert wurde und nach wenigen Tagen abgesetzt wurde. Und das können alles Gründe sein, die dazu führen, dass man sagt, vielleicht probiert man dann doch lieber nochmal eine Kombination aus Psychotherapie und einer medikamentösen Intervention in Kombination. Das würden wir bei mittelgradigen oder schwergradigen depressiven Episoden ohnehin empfehlen.
Okay.
Hirnstimulation kommt dann zum Einsatz, wenn wir nach einer, meistens dann nach 2 fehlgeschlagenen Therapieversuchen mit Medikamenten oder Psychotherapie keinen Behandlungserfolg erzielen konnten. Wir bezeichnen dieses Phänomen als Therapieresistenz, wobei der Begriff Therapieresistenz ein schwieriger ist.
Ja.
Leider oft in der Literatur, in vielen Lehrbüchern und so weiter, ist von therapieresistenten Patienten die Rede. Man muss sich immer verdeutlichen, nicht der oder die Patientin ist therapieresistent, sondern die Erkrankung.
Ja.
Und das wird häufig missverständlich formuliert und stürzt die Patienten in ein Dilemma, dass sie nämlich denken, die Therapieresistenz läge an ihnen.
Okay.
Das ist eben nicht der Fall. Also echte Therapieresistenz bedeutet, dass die Erkrankung auf die vorhandenen Therapieoptionen nicht anspricht und der Patient daraufhin dann chronisch erkrankt. Und gerade diesen Menschen zu helfen, das war auch immer mein persönliches Anliegen im ja. Rahmen der Depressionsbehandlung. Und deswegen haben wir eben uns auch beteiligt, diese neuen Formen der TMS-Behandlung bei uns zu etablieren. Zusammen auch mit der Behandlung mit nasalem Esketamin. Und auch die EKT spielt nach wie vor eine große Rolle in der Depressionsbehandlung, sodass wir für Patienten mit, sage ich jetzt mal, schwierig zu behandelnden Verläufen von depressiven Erkrankungen mittlerweile 3-4 verschiedene hochwirksame Therapieformen zur Auswahl haben.
Und wenn dann diese Voraussetzungen vorliegen und diese TMS-Behandlung stattfinden soll, wie könnte man sich das genauer vorstellen? Es würde ja wahrscheinlich dann nicht komplett so umsetzbar sein, dass man für 5 oder 6 Tage am Stück jeweils 10 Behandlungen pro Tag hat, weil man ja häufig dann auch noch irgendwie andere Erledigungen und einen normalen Alltag hat, dem man eventuell nachgehen würde.
Also das Schöne an dieser Therapieform ist, dass sie kombinierbar ist mit einer medikamentösen Behandlung und auch mit Psychotherapie. Also in der Regel können die Patientinnen die vorhandenen Therapien bis auf ganz wenige Ausnahmen weiterführen. Die Therapie lässt sich sowohl ambulant als auch stationär durchführen und damit ist sie hochflexibel. Was wir häufig machen, ist, dass wir Patienten im stationären Bereich anbehandeln und die Behandlung dann auch im ambulanten Bereich weiterführen, als Erhaltungstherapie beispielsweise. Also da sind alle Kombinationen möglich. Wichtig ist, dass eine bestimmte Dosis, sage ich jetzt mal, der Hirnstimulation mit TMS erfolgt. Und wir würden gerne 10 Therapien am Tag durchführen. Das ist aber weder für die Patientinnen noch für uns mit derzeit einem TMS-Gerät kaum zu bewerkstelligen. Und wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir die Patienten dreimal am Tag stimulieren und die Behandlung über 2 Wochen durchführen.
Ich habe auch gelesen, dass man danach ja rein theoretisch aus der Behandlung rausspazieren kann und seinem normalen Alltag in dem Sinne Folge leisten kann. Also, dass da jetzt keine deutlichen Einschränkungen sind.
Das ist der große Vorteil. Es gibt keine großartigen kognitiven Nebenwirkungen. Die Fahrtüchtigkeit ist nicht beeinträchtigt. Es kommt nicht zu verstärkten Schmerzsensationen. Manchmal ist es so, dass der richtige Punkt, an dem wir stimulieren, der im dorsolateralen präfrontalen Kortex liegt, also in einem bestimmten Subbereich des präfrontalen Kortex, dass dieser Punkt je nach Kopf- und Schädelgröße mal auch ein bisschen weiter vorne liegen kann. Und dann kann die Gesichtsmuskulatur bei der Stimulation so ein bisschen mitstimuliert werden, was dazu führt, dass man dann für die Dauer der Stimulation ein bisschen Grimassen schneidet oder Zuckungen empfindet. Aber das ist glücklicherweise nicht weiter schmerzhaft. Es gibt ganz selten mal Patienten, die mir berichtet haben, dass sie Zahnschmerzen im Rahmen der Behandlung dann entwickelt haben. Und in einem Fall, und wir haben ja hunderte Patienten behandelt, mussten wir dann die Behandlung wegen dieser Zahnschmerzen abbrechen.
Aber da vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass es halt wie gesagt eine Person war von sehr viel mehr Menschen, die davon auch profitiert haben und auch nebenwirkungslos oder arm profitiert haben. Der präfrontale Kortex, um darauf vielleicht nochmal zurückzukommen, oder der dorsolaterale präfrontale Kortex, was hat dieser für eine Aufgabe?
Nun, wir wissen aus der Depressionsforschung, dass der präfrontale Kortex und insbesondere der dorsolaterale Bereich eben für die Depression und die Netzwerkproblematik bei der Depression eine ganz große Rolle spielen. Wir wissen, dass der linke präfrontale Kortex im dorsolateralen Bereich häufig einen verringerten Metabolismus, also weniger Stoffwechselaktivität zeigt, und auf der rechten Seite finden wir häufig eine erhöhte Stoffwechselaktivität. Was wir machen ist, dass wir deswegen auf der linken Seite excitatorisch, also anregend stimulieren. Natürlich könnte man auch auf der rechten Seite hemmend stimulieren. Auch das wäre möglich. Es gibt auch Leute, die das gemacht haben. Und das ist gar nicht unbedingt schlechter. Aber durchgesetzt in der Literatur und auch in den meisten Laboren und Kliniken hat sich tatsächlich die anregende, die sogenannte excitatorische Stimulation des linken dorsolateralen PFC. Und das ist eben die Zielregion. Und was uns besonders interessiert, ist, welcher Punkt dieses DLPFC mit dem subgenualen Zingulum in Verbindung steht. Das subgenuale Zingulum ist auch ein Bereich unseres Gehirns, der eben mit der Entstehung der Depression, insbesondere der therapieresistenten oder schwer zu behandelnden Depression, in Verbindung steht. Und warum weiß man das? Nun, es gab viel Tierforschung zu dem Thema und dann irgendwann auch eine Pionierin der Psychiatrie, eigentlich war sie Neurologin, ja, Helen Mayberg. Und Helen hat als erste eben Tiefenelektroden in den subgenualen Zingulum gebohrt, sozusagen mit neurochirurgischer Hilfe, stereotaktisch.
Ja.
Und dann wurden die Patienten dort stimuliert und die schwersten chronischen Depressionen dieser Patienten sind danach verschwunden. Und daraus konnte man dann eben schließen, dass diese Region ganz besonders wichtig ist, um Depressionen zu behandeln.
Und da versucht man jetzt praktisch eine nicht-invasive Maßnahme zu finden.
Exakt, ne? Indem wir also diese Verbindung zwischen dem dorsolateralen präfrontalen Kortex, den wir mit TMS gut erreichen können, und eben diesem Punkt im subgenualen Zingulum, um diese Verbindung eben herauszufinden, ist allerdings ein Magnetresonanztomographie erforderlich, ein MRT, und zwar kein anatomisches MRT, was man ja bei jedem Radiologen sozusagen an der Ecke bekommen kann, genau, sondern ein funktionelles MRT, und das ist eine Forschungsuntersuchung. Und die findet bei uns im Wechleuch statt, das heißt im Rahmen der DREAMS-Studie beispielsweise würden wir ein funktionelles Bild des Gehirns anfertigen, um daraus dann das funktionelle Konnektom abzuleiten und speziell eben diese Verbindungsstrecke zwischen dem subgenualen Zingulum und dem dorsolateralen präfrontalen Kortex eben zu identifizieren. Und das ist dann unser Target, unser Zielpunkt für die Stimulation. Und wir haben ein sehr teures Neuronavigationsinstrumentarium, um dann exakt diesen Punkt zu stimulieren. Und das in Verbindung eben mit der hohen Dosis der Stimulation ist eben offensichtlich der Clou, der dazu führt, dass wir Patienten deutlich besser als noch vor 10, 15 Jahren mit der DMS helfen können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, gerade wenn es jetzt darum geht, auch in der ländlichen Fläche der Region vielleicht TMS bei Niedergelassenen und so weiter anbieten zu können, braucht man unbedingt diese funktionelle Messung? Und das ist jetzt Gegenstand einer Studie, die wir gemeinsam vorhaben mit unseren Groninger Kolleginnen und Kollegen. Es gibt aber auch Arbeitsgruppen, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben, und es deutet viel darauf hin, dass es vielleicht auch ohne dieses sehr ausgeklügelte Verfahren geht, aber mit diesem Verfahren erreichen wir eine noch höhere Präzision. Und Präzision, die sich am einzelnen Gehirn sozusagen orientiert, das ist sozusagen das Paradigma der personalisierten Medizin, was wir versuchen umzusetzen.
Ich wollte es gerade schon sagen, eigentlich spiegelt sich ja in allem, was Sie gerade gesagt haben, diese individualisierte, personalisierte Therapie wider, denn jeder Mensch ist unterschiedlich, das Gehirn sieht unterschiedlich aus, die funktionellen Konnektionen sind unterschiedlich und auch anhand dieser diagnostischen Maßnahmen, die ja der TMS-Behandlung vorausgehen, haben Sie gerade, finde ich, nochmal schön klar gemacht, wie diese Hirnstrukturen zusammenhängen, also diese funktionale Konnektivität dort ist, aber wie auf der anderen Seite auch diese funktionale Konnektivität nicht von einem auf den anderen Menschen übertragen werden kann.
Und wir müssen eben sehen, dass ohne diese personalisierten Methoden, die natürlich aufwendig sind, die auch teuer sind, ist es leider so, dass wir nur bei etwa 60-70% der Depressionspatientinnen und Patienten mit den vorhandenen Verfahren eine Besserung erreichen, also Medikamente und Psychotherapie. Ja. Wenn wir das jetzt mal uns anschauen, also 30% der Patienten haben eine schwer zu behandelnde Depression und brauchen also personalisierte Hirnstimulationsverfahren beispielsweise. Das sind etwa 30% in Deutschland der Patienten mit Depressionen. Wir gehen davon aus, dass wir 4-5 Millionen Depressionspatienten in Deutschland haben. Also wir sprechen hier über eine Zahl von 1-1,5 Millionen Patienten. Das muss man sich verdeutlichen. Das ist keine geringe Zahl.
Nein, das ist auf jeden Fall keine Seltenheit. Und dementsprechend sollte es auch kein Thema und keine Erkrankung sein, die irgendwie stigmatisiert oder unter den Teppich gekehrt wird. Denn sie ist Realität und sie ist sehr präsent. Also vielleicht kann man da auch mal in seinem eigenen Umfeld schauen, wo es dann mit Sicherheit auch nicht selten sein wird, dass Menschen an einer Depression erkrankt sind.
Absolut, ganz genau. Also wir haben praktisch in allen Familien Menschen mit Depressionen. Es ist,
und sich das mal zu veranschaulichen.
Es ist eine Volkskrankheit, ja, ähnlich wie Diabetes oder Bluthochdruck. Und es ist immer noch sehr schade, wenn das zur Stigmatisierung führt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Anti-Stigma-Kampagnen, die Awareness-Kampagnen jetzt doch auch Früchte tragen und dass die Menschen früher zu den Ärzten gehen. Und wenn ich sage zu den Ärzten, dann sind es ja eben häufig nicht die Psychiaterinnen und Psychiater, zu denen die Menschen gehen, sondern sie gehen zu den Hausärztinnen und Hausärzten. Absolut. Das ist die erste Anlaufstelle. Und deswegen ist es mir eben auch ganz, ganz wichtig, sei es jetzt im Unterricht oder auch im Kontakt mit den Hausärztinnen und Hausärzten, eben auf die Wichtigkeit hinzuweisen, Depression zu erkennen und auch eine Behandlung einzuleiten. Und wenn man sich nicht so ganz gut auskennt, eben auch frühzeitig zum Facharzt, Fachärztin zu überweisen. Absolut. Damit nicht so lange Behandlungslücken entstehen.
Ja, also die Depression auch wirklich, ich kann es nur immer wieder betonen, auch als lebensbedrohliche Erkrankung anzuerkennen. Und ich finde, man hat jetzt gerade schon sehr schön rausgehört, wie die individuellen Faktoren hier eine sehr viel stärkere Rolle spielen und auch spielen können, wie bei den standardisierten Methoden, die wir auch zuvor schon thematisiert haben. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass wir bei den standardisierten Methoden eher sehr weit weg von diesen molekularen Schaltern angreifen, wohingegen wir bei der TMS MS sehr nah an diesen molekularen Schaltern dran sind und sehr individuell diese Therapie gestalten.
Das würde ich so sehen. Und wenn man jetzt auf die Kongresse fährt, dann sieht man eben, dass immer mehr rasch wirksame Therapieverfahren entwickelt werden. Also es geht vor allen Dingen darum, eben akzelerierte Behandlungsverfahren auf den Markt zu bringen. Und da ist ein regelrechter Wettbewerb, würde ich jetzt mal sagen, der Methoden entbrannt. Das ist der große Vorteil, kann man jetzt sagen, den Menschen mit Depressionen haben. In ihrem Bereich wird sehr viel gemacht. Ja. In anderen Bereichen ist es ein bisschen verhaltener. Da haben wir nicht so ganz die großen Erfolge wie jetzt bei der Depression. Aber wenn das, was jetzt auf den Kongressen gezeigt wird, in 5 bis 10 Jahren dann auch in der klinischen Routine ankommt, dann darf man davon ausgehen, dass wir in 5 bis 10 Jahren Depressionen ganz anders behandeln werden als heute.
Dann haben wir einiges gewonnen, würde ich sagen.
Und vor allen Dingen werden wir dann in der Lage sein, vielleicht eine akute Besserung innerhalb weniger Tage hinzubekommen und dann die Weiterbehandlung psychotherapeutisch vorzunehmen. Und dann sind wir, glaube ich, ein ganzes Stück vorangekommen.
Und ich finde, da passt der Name der Studie auch wieder sehr schön. Dreams, das hört sich wirklich nach einer traumhaften Vorstellung an, die hoffentlich bald nicht mehr nur ein Traum ist, sondern auch Realität wird. Und gerade wo wir auch über verschiedene Methoden der Behandlung gesprochen haben, gibt es bestimmt auch die Therapien, dass sie sich gegenseitig bedingen. Es ist ja nicht nur eine Therapie, ein Mensch, sondern auch teilweise Therapiemöglichkeiten, die synergetisch zusammenarbeiten, oder?
Ganz genau. Wir versuchen im Idealfall mit einer Kombination, einem Cocktail verschiedener Therapieverfahren hier zu arbeiten. Und in der Regel ist ja auch die Behandlung auf einer Station oder auch ambulant multimodal. Sie ist interprofessionell und interdisziplinär. Das heißt, es sind ganz viele Menschen auch an so einer Behandlung beteiligt im besten Fall. Trotzdem wir so tolle Erfolge haben, gerade auch inzwischen bei der klinischen Behandlung der Depression, erleben wir doch immer wieder, dass Menschen, die die Klinik verlassen, in dieser Zwischenphase, wo sie vielleicht noch nicht wieder beim Hausarzt oder beim Psychiater oder bei der Psychotherapeutin waren, dass in dieser Zwischenphase, in dieser Latenzphase, die mitunter ja auch Monate dauern kann, dass die Menschen da ein besonders hohes Risiko haben. In den ersten 3 Tagen der Krankenhausentlassung, hat jetzt jüngst noch mal eine Studie gezeigt, ist die Suizidalität am höchsten.
Ja.
Und wir haben auch eine deutliche Exzessmortalität, also Übersterblichkeit nach Krankenhausentlassung wegen Depression in dieser Phase, wo die Menschen entlassen werden. Wir müssen uns das ja leider so vorstellen, dass heute die Entlassungen in der Regel wegen Depression so nach 27, 28 Tagen passieren. Die Menschen sind in der Regel noch nicht vollständig remittiert, wenn sie entlassen werden. Das ist unser Ziel, das mit den neuen Behandlungsverfahren zu erreichen. Aber jetzt ist das eben noch nicht so.
Und da ist dann ja auch noch wichtiger, dass ambulante und stationäre Behandlungen sich die Hand greifen und in dem Sinne einander aushelfen und einander unterstützen.
Wir haben aber in Deutschland eine Trennung der Sektoren. Okay. Ja, wir haben den ambulanten Sektor und wir haben den stationären, teilstationären Sektor. Und gerade diese transsektorale Versorgung ist ein Manko im deutschen Gesundheitssystem.
Ja.
Und viele Patienten fallen dort leider durchs Raster. Und die Studien zeigen, dass wir eben leider auch Patienten wegen Übersterblichkeit in dieser Zeit verlieren. Und die bringen sich nicht etwa um, wie man meinen könnte, sondern die Patienten sind teilweise eben doch noch so depressiv oder auch wieder depressiv, es kann ja auch zu Rückfällen kommen, dass sie zum Beispiel das Management ihrer Hypertonie oder ihres Diabetes nicht gut hinbekommen und dann auch an somatischen Erkrankungen versterben. Und das ist ziemlich dramatisch und ich setze mich auch sehr dafür ein, dass wir gerade in dieser poststationären Phase besser werden, was die Behandlung angeht.
Ja, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass die Depression nicht als solches einfach eine Erkrankung ist, die an sich sehr, sehr, sehr belastend für PatientInnen ist, sondern dass auch eben die Depression andere Erkrankungen beeinflussen kann, dadurch, dass die Depression diese Symptome macht, die sie halt eben macht, dass man dadurch die Medikamenteneinnahme, was ja eigentlich etwas Alltägliches ist, nicht mehr strikt nachverfolgen kann. Und das ist, finde ich, sehr gut, dass Sie das nochmal angesprochen haben, denn die Depression als solches ist nicht nur lebensbedrohlich, sondern auch die Folgen einer Depression können lebensbedrohlich sein.
Definitiv. Und man muss auch sagen, wenn ein Patient noch nicht vollständig kuriert ist von der Depression, dann ist es für diese Patientinnen und Patienten auch extrem anstrengend, ihren Alltag zu organisieren. Ja. Häufig ist da noch ein Morgentief da, häufig ist ein innerer Widerstand da, die Psychotherapietermine wahrzunehmen, sich an das Medikamentenregime zu halten oder wenn man irgendwelche Symptome, zum Beispiel eine Herz-Kreislauf-Erkrankung verspürt, sich darum zu kümmern. Also die Problematik der Depression wirkt sich eben auch genau auf diese Dinge aus. Und das Risiko ist hoch, sowohl vor der Krankenhausaufnahme als dann auch unmittelbar danach. Und in der Tat bräuchten wir eine viel bessere Vernetzung und Verzahnung der Sektoren und einen Ausbau auch der Ambulanzen. Und deswegen ist ja auch die Ambulantisierung in der Psychiatrie jetzt ein ganz großes Thema. Genauso auch wie STÄB, also die stationsäquivalente Behandlung, ein großes Thema ist. Das heißt, die Patienten auch dann zu Hause aufzusuchen und nicht darauf zu warten, dass sie in die Praxis oder in die Klinik kommen. Und ich denke, da liegt eine ganz große Zukunft auch der psychiatrischen Versorgung der Depression.
Auf jeden Fall, dem kann ich so mit meinem Laienwissen, würde ich jetzt mal sagen, nur zustimmen. Und generell finde ich, dass man jetzt in diesem ganzen Gespräch immer wieder gemerkt hat, dass es nicht die eine Therapie gibt, sondern es gibt mehrere Therapien, die synergetisch zusammenarbeiten können. Es gibt individualisierte Therapien, die auf jeden irgendwie, auf jeden und jede irgendwie zugeschnitten sein sollten. Ob es jetzt darum geht, dass perfekte Nebenwirkungsprofil auszuwählen oder ob es darum geht, zu verstehen, wie in dem jeweiligen Menschen die Gehirnareale miteinander zusammenarbeiten und so weiter. Überall steht die individualisierte, personalisierte Therapie eine sehr, sehr große Rolle. Und ich würde sagen, wir hoffen, dass in Zukunft noch sehr viel mehr in diese Richtung passieren wird und sehr viel mehr in die Realität auch entsprechend umgesetzt werden kann.
Das ist die wesentliche Aufgabe, die die Universitätskliniken für Psychiatrie und Psychotherapie in Deutschland haben. Und ich bin sehr froh, hier in Oldenburg zu sein, um dazu beizutragen. Und glücklicherweise habe ich ja hier an der Karl-Jaspers-Klinik eine ganz große Mannschaft, die alle daran arbeiten, diese Ziele umzusetzen und zu der Forschung auch beizutragen. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bedanken.
Das freut mich sehr doll zu hören. Auch an dieser Stelle schön, dass die Karl-Jaspers-Klinik auch diesen Podcast ermöglicht. Denn auch wir als Podcast-Team, ich spreche jetzt mal auch einfach stellvertretend für Deborah und Leon an dieser Stelle, die das beide ja mit mir moderieren. Wir sind sehr dankbar, dass wir auf diese Art und Weise dafür sorgen dürfen, auch Stigmata zu beseitigen und einen Teil dazu beizutragen, dass mehr Aufmerksamkeit für psychiatrische Krankheiten da ist. Ja. Ich würde mich an dieser Stelle für das Interview bedanken. Danke für die Expertise, danke für die ganzen Informationen. Und falls ihr ZuhörerInnen noch ein paar Fragen habt, dann könnt ihr das gerne über die Shownotes machen und über genannte E-Mail-Adressen. Dann stehen wir gerne zur Verfügung und greifen die Antworten auf die Fragen in den nächsten Folgen wieder auf.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Sehr gerne. Tschüss.